Stell dir vor, du sitzt hier mit uns am Tisch und wir schlagen ein Dokument auf, das knapp 3000 Jahre alt ist. Und dieses Dokument beschreibt exakt unsere heutige moderne Obsession mit Status, dieses massenhafte Horten von Zeug und den verzweifelten Ruf nach Politikern, die uns retten sollen.
Ja, das ist wirklich unfassbar präzise. Und willkommen auch von mir zu unserer heutigen Erkundung. Wir haben nämlich heute etwas richtig Spannendes vorliegen. Die Mitschriften einer akademischen Vorlesung von Dr. John Oswald.
Genau, es geht um das Buch Jesaja, speziell die Kapitel 2 und 3. Und also um das direkt klarzustellen, das wird hier heute keine trockene Theologiestunde, richtig?
Absolut nicht. Die Mission unserer heutigen Tiefenanalyse ist es, einen extrem aktuellen Konflikt zu untersuchen. Also diesen schmerzhaften Spagat zwischen dem, wie die Welt eigentlich sein sollte, also einer idealen Vision, und der, naja, chaotischen Realität, in der wir tatsächlich leben.
Und bevor wir da tief eintauchen, müssen wir kurz ein, ich nenne es mal, historisches Missgeschick aus dem Weg räumen. Dr. Oswald erzählt da diese fantastische Anekdote über einen Esel.
Oh ja, die Geschichte mit dem Esel ist großartig. Also man muss wissen, wenn wir heute ein Buch lesen, gehen wir davon aus, dass der Autor die Kapitel genauso geplant hat. Aber bei diesen antiken Texten ist das ein völliger Trugschluss.
Richtig, die originalen Manuskripte hatten gar keine Kapitel. Und Oswald zitiert eine alte Überlieferung, nach der die heutigen Kapitel von einem mittelalterlichen Mönch eingeteilt wurden, der auf einem Esel von Kloster zu Kloster ritt.
Und während er so ritt, hat er wohl die Striche für die Kapitel in sein Manuskript gezeichnet. Und Oswald sagt dann mit so einem Augenzwinkern, dass dieser Esel wohl ausgerechnet beim Übergang von Kapitel 3 zu 4 in ein massives Schlagloch getreten sein muss.
Ja, genau. Der Esel stolpert, der Schreiber rutscht ab und zack, der Schnitt landet völlig falsch bei Kapitel 3, Vers 26. Dabei fängt der eigentliche inhaltliche Kontrast erst zwischen Kapitel 4, Vers 1 und 2 an.
Was wirklich tragisch für den Lesefluss ist, weil wenn man das so liest, zerreißt es den kompletten Spannungsbogen, den der antike Autor aufbauen wollte.
Ich sag immer, lass uns das mal aufschlüsseln. Das ist doch, als würdest du einen super spannenden Thriller gucken und exakt vor dem absoluten Höhepunkt knallt der Sender den nervigsten Werbeblock rein. Der Rhythmus ist völlig hinüber.
Ja, absolut treffend. Was hier faszinierend ist, wenn man diese künstliche Unterbrechung einfach ignoriert und am Stück liest, dann sieht man erst dieses brillante Manöver. Jesaja 2 beginnt mit dieser strahlenden, fast utopischen Vision.
Wie die Welt in ihrer Vollendung mal sein wird, oder?
Genau. Und dann, völlig abrupt, stürzt der Text gnadenlos ab in die Realität. Also dahin, wie kaputt die Welt aktuell einfach ist. Dieser Sturz ist das eigentliche rhetorische Mittel, um die Leute wachzurütteln.
Okay, da wir diesen falschen Werbeblock jetzt quasi gelöscht haben, lass uns diese ideale Zukunft am Anfang mal anschauen. Was suchen die Leute da eigentlich? Oswald weist ja darauf hin, dass diese Vision Wort für Wort auch im Buch Micha steht.
Ja, und das ist monumental. Alle Nationen strömen da zusammen und sie suchen exakt zwei Dinge. Gottes Tora und Mischpat. Und bei Tora haben wir ja alle sofort so ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, nicht wahr?
Oh ja, total. Da denkt man sofort an so ein starres Gefängnis aus Regeln. Verbote, Strafzetteln, bloß keinen Spaß haben.
Richtig, aber Dr. Oswald dekonstruiert dieses juristische Bild komplett. In der Antike meinte Tora nicht dieses restriktive Gesetz. Es heißt eher Bedienungsanleitung oder Unterweisung.
Bedienungsanleitung? Das klingt ja fast technisch.
Ist es im Grunde auch. Es geht um die Prinzipien, nach denen das Universum funktioniert. Erlösung ist da kein statischer Zustand, wo man auf einer Wolke sitzt. Es ist ein aktives Gehen. Er bringt das Beispiel von Abraham in Genesis 17.
Ah, wo Gott sagt, er soll perfekt sein.
Genau. Aber dieses Perfekt heißt im Hebräischen nicht moralisch, sündenfrei und fehlerlos. Es meint vielmehr vollendet. Abraham soll einfach nach der Bedienungsanleitung funktionieren, für die er gemacht wurde.
Okay, wow, das ändert vieles. Und was ist dann mit diesem zweiten Begriff Mischpat? Das wird doch meistens mit Gericht oder Urteil übersetzt, oder?
Ja, und auch da springt unser kulturelles Kopfkino an.
Total. Ich sehe da direkt diesen strengen Richter in schwarzer Robe und gepuderter Perücke, der mit dem Holzhammer auf den Tisch drischt.
Wenn wir das aber mit dem großen Ganzen verbinden, also der hebräischen Wurzel, diesem Shin Pt, da geht es überhaupt nicht um einen Gerichtssaal. Es bedeutet vielmehr Ordnung wiederherstellen oder eben Bauplan. Denk an die historischen Richter, wie Simson.
Das waren ja eher wilde Krieger als Typen mit Aktenkoffern.
Exakt. Die drangen in ein völlig aus den Fugen geratenes System ein, um die Welt oft sehr chaotisch wieder in die göttliche Ursprungsordnung zurückzuzwingen.
Hier wird es für mich wirklich interessant. Das bedeutet also, dieses göttliche Gericht ist gar nicht wie ein Polizist, der dir ein Knöllchen gibt. Es ist eher so, als würde ein Programmierer einen völlig verbuggten Softwarecode wieder auf den fehlerfreien Originalzustand zurücksetzen.
Das ist eine hervorragende Analogie. Ja, der fehlerhafte Code wird repariert und das System läuft wieder geschmeidig. Genau wie der Entwickler es geplant hatte.
Aber warte mal, wenn dieser Bauplan, dieser Quellcode so heilsam ist, warum weigert sich die Menschheit dann so extrem, ihm zu folgen? Und hier kommt dann dieser harte Absturz im Text, oder?
Ganz genau. Oswald beschreibt das so, als würdest du mit einem Luxusauto über eine perfekte Straße gleiten und dann bei Tempo 100 plötzlich über Bahngleise holpern. Das Problem der Menschen in Jesaja 2 ist der blanke Stolz.
Sie versuchen, ihre eigene Ordnung zu schaffen.
Richtig, der Text sagt, die Gesellschaft ist voll von Dingen. Voll von Aberglauben, Silber, Gold und Pferden und Streitwagen. Was laut dem Dozenten übrigens exakt den heutigen Kampfpanzern entspricht. Sie haben eine riesige Militärmaschinerie. Sie sind voll von Götzen.
Aber da muss ich mal kritisch reingrätschen. Ich meine, Geld auf der Bank, eine florierende Wirtschaft, eine gute militärische Verteidigung, das ist doch per se nichts Böses. Warum ist Jesaja da so extrem kompromisslos?
Weil es nicht um die Objekte an sich geht, sondern um die Geisteshaltung dahinter. Man muss sich in die Antike versetzen. Damals war Regen kein Wetterbericht in einer App. Regen bedeutete Interaktion der Götter. Und wenn der Regen ausblieb, bedeutete das den qualvollen Hungertod.
Verstehe. Also pure Existenzangst?
Absolut. Um in diesem unberechenbaren Universum Kontrolle zu haben, schufen sie Götzen. Die mussten sie rituell penibel reinigen, um Dämonen fernzuhalten. Der Götze war der Versuch, das Universum nach den eigenen Wünschen zu manipulieren.
Und das kippt dann völlig, richtig?
Ja, Jesaja prophezeit eine Szene von schockierender Ironie. Wenn die wahre Majestät Gottes einbricht, werden die Menschen in ihrer Panik diese mühsam gereinigten Götzen buchstäblich in dunkle Höhlen zu den Fledermäusen und Maulwürfen werfen.
Zu unreinen Tieren, das ist ja die absolute Entwertung von diesem ganzen Aufwand.
Genau das ist der Punkt. Und Dr. Oswald schlägt hier eine geniale Brücke zur modernen Philosophie, zum Existenzialismus oder der Postmoderne. Wenn der Mensch sich selbst zum Maßstab aller Dinge macht, also wenn es keinen göttlichen Bauplan gibt, dann kollabiert alles.
Weil wir, wie Oswald sagt, eigentlich nur ein Hauch Luft in unseren Nasenlöchern sind. Und wenn man auf diesem winzigen Hauch von Luft das ganze Universum aufbauen will, muss das ja unter dem eigenen Gewicht zusammenbrechen.
Richtig. Und das leitet uns direkt in Kapitel 3. Wenn diese existenzielle Bedeutungslosigkeit eintritt, gerät der Mensch in Panik. Was macht er? Er sucht verzweifelt nach menschlichen Anführern, die das Chaos für ihn aufräumen sollen.
Und Jesaja 3 dreht sich komplett um dieses Versagen von Führung. Gott nimmt der Gesellschaft einfach alle Stützen weg. Nahrung, Wasser, Propheten, Handwerker, das Militär.
Alles kollabiert, Schicht für Schicht. Und das Chaos wird so immens, dass am Ende Kinder herrschen. Die Hierarchien stehen völlig Kopf.
Ja, es gibt da diese Szene, die ist fast schon tragikomisch. Jemand besitzt auch nur einen einfachen Mantel und die Leute umzingeln den und flehen ihn an. Du hast einen Mantel, du hast Ressourcen. Bitte sei unser Anführer über diesen ganzen Trümmerhaufen.
Und der lehnt natürlich völlig panisch ab. Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Und das ist Oswalds zentrale These hier. Wenn wir von menschlichen Führern erwarten, dass sie unsere fundamentalen Probleme lösen, verurteilen wir sie zum Scheitern.
Je höher wir sie auf einen Sockel heben, desto tiefer fallen sie dann.
Absolut. Dr. Oswald wendet das ganz konkret auf unsere Zeit an. Er erwähnt da übrigens explizit Politik. Im US-Wahljahr spricht er von Eseln und Elefanten als Parteisymbole.
Wobei wir da kurz betonen müssen, wir geben hier nur die Vergleiche des Dozenten wieder und bleiben da völlig neutral. Oswald schlägt sich da auf keine politische Seite, richtig?
Genau, er kritisiert das System an sich. Das gilt für die Politik genauso wie für religiöse Leiter, die unter dieser unmenschlichen Last zerbrechen.
Und was bedeutet das nun alles für dich der uns gerade zuhört. Ob das nun in der Politik ist, wo wir alle 4 Jahre nach dem ultimativen Retter suchen, oder im Berufsleben, wo CEOs oft wie so unfehlbare Heilsbringer gefeiert werden. Wir machen heute genau das Gleiche.
Es ist ein uraltes Muster.
Dazu passt dieses Paradoxon aus Lukas 14, Vers 11 so gut. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Man muss sich selbst entleeren und diesen Drang nach Kontrolle aufgeben, damit Gott oder eben der ursprüngliche Bauplan überhaupt Raum bekommt.
Und wir dürfen nicht übersehen, wie der Prophet selbst auf diesen Zusammenbruch reagiert. Er steht da nicht und sagt, hämisch habe ich euch ja gesagt. Dieses prophetische Weh im Hebräischen Oi, das ist kein wütender Fluch.
Oi. Klingt wie dieses jiddische Oi-Weh.
Exakt damit vergleicht er es. Es ist ein tiefes Klagewort, so wie das englische Elas oder ein schmerzhaftes Ach. Das sprach man auf Beerdigungen. Die Propheten formulierten diese harten Texte oft unter Tränen.
Weil es einfach weh tut, zu sehen, wie die Menschen diese innere Leere äußerlich kompensieren wollen. Am Ende richtet Jesaja seinen Blick ja auf die sogenannten Töchter Zions.
Ja. Und Oswald sieht das eher als Metapher für die stolze Nation, die wie eine eitle Person dargestellt wird. Und dann folgt diese absurde Overkill-Liste an Statussymbolen, die Gott ihnen wegnehmen wird. Armreifen, Parfüm, Spiegel, Amulette, feine Kleider.
Ich glaube, der Dozent meinte, der Prophet muss einen Nachmittag im antiken Shoppingcenter verbracht haben für diese Liste.
Ja. Und er zieht da wieder Parallelen zu heute. Wir füllen unsere Keller, Dachböden und diese angemieteten Storage Units mit Zeug, von dem wir hoffen, dass es uns Bedeutung gibt.
Wir mieten leeren Raum an, um unsere Bedeutungslosigkeit auszugleichen. Und das Ende dieses Abschnitts ist dann brutal, aber konsequent. Aus diesem süßen Parfüm wird Gestank. Aus den schönen Frisuren wird Kahlheit. Die Demütigung ist total.
Bis zu dem Punkt, an dem 7 Frauen sich verzweifelt an einen einzigen Mann klammern, nur damit sie seinen Namen tragen dürfen und ihre Schande getilgt wird.
Das zeigt einfach, wer Unrecht sät, erntet Unrecht. Man kann die Spielregeln des Schöpfers nicht umschreiben. Die grundlegende Architektur der Realität lässt sich nicht aushebeln.
Niemals. Die Antike hatte ihre silbernen Götzen für den Regen. Wir haben unsere komplexen modernen Systeme, von denen wir Erlösung erwarten. Aber die Angst vor Kontrollverlust ist genau dieselbe geblieben.
Wahnsinn. Lass uns diese faszinierende Reise für unsere heutige Analyse mal zusammenfassen. Wir sind bei diesem falschen Kapitelumbruch und dem Esel gestartet und haben gesehen, dass Gottes Ordnung, dieses Mischpart, eigentlich ein Bauplan zur Heilung ist.
Ein Bauplan, den wir aber leider oft durch unseren Konsum, unseren Stolz und diese Überhöhung von menschlichen Anführern völlig ersetzen, was dann unvermeidlich im Chaos endet.
Und genau das bringt mich zu einem Gedanken, den ich dir, unserem Zuhörer, heute gerne mitgeben möchte. Dr. Oswald sprach ja von diesen antiken Götzen, die man aufwendig rituell reinhält, nur um sie in der echten Krise panisch den Fledermäusen in den Dreck zu werfen.
Ein wirklich starkes Bild.
Wenn du dich jetzt mal in deinem eigenen Leben umsiehst, in einer Welt voller vollgestopfter Storage Units und endlos scrollten Feeds auf dem Handy, was ist eigentlich das moderne Äquivalent dieses Götzen bei dir?
Sehr gute Frage.
Welches Statussymbol, welche App oder vielleicht auch welche tiefsitzende Überzeugung pflegst und polierst du jeden verdammten Tag, dass dir aber in einer echten existenziellen Lebenskrise absolut nichts nützen und symbolisch in den dunklen Keller fliegen wird? Denk da mal in Ruhe drüber nach.
Da gibt es einiges, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist.
Absolut. Und damit verabschieden wir uns für heute. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns am Tisch zu sitzen. Bleib neugierig und such weiterhin nach der Tiefe unter der Oberfläche. Bis zum nächsten Mal.